1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen.
Ja, es ist etwas sehr Schönes, dass wir diesen großen Gott schon in Liedern loben und besingen durften, Liedern aus verschiedenen Epochen. Und dass wir auch in der Predigt noch weiter staunen dürfen über diesen großen Gott. Wir hatten letztes Mal gestartet mit dem Jakobusbrief, ihr erinnert euch. Und die letzte Lektion oder diese erste Lektion in den ersten 8 Versen dieses Briefes war schon sehr wesentlich, sehr wichtig für uns. Wir hatten gehört zum Thema Prüfungen und Erprobungen, was sehr wichtig ist. Aus Gottes Sicht sind diese Zeiten nämlich keine Sackgassen, sondern Chancen. Chancen, damit Gott mit uns zu seinem Ziel kommen kann. Er möchte uns geistlich wachsen sehen. Er möchte, dass unser Glaube an Standfestigkeit hinzugewinnt. Und heute wird diese Thematik rund um Prüfungen und Anfechtungen von Jakobus weitergeführt, mit neuen Gedanken ergänzt. Und wir lesen zunächst unseren Text aus dem ersten Kapitel im Jakobusbrief ab Vers 9 bis 18. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. In diesem Text finden wir heute Morgen insgesamt 3 wertvolle Hilfsmittel für Zeiten der Versuchung, die ja immer wieder auf uns zukommen. Das erste ist, behalte die Ewigkeit im Blick. Zweite ist, halte durch in Anfechtungen und hör nicht auf, Gott zu lieben. Und das dritte ist, Denke richtig über deinen Gott. Er versucht uns nicht. Er beschenkt uns. Starten wir mit diesem ersten Punkt. Behalte die Ewigkeit im Blick. Bevor Jakobus in Vers 12 diejenigen glücklich schätzt, die Versuchungen standhaft ertragen, und ab Vers 13 erklärt er auch, woher die Versuchungen kommen, so spricht er zunächst aber noch ein anderes Thema an, das irgendwie zunächst aussieht, als würde es fehl am Platz sein, nämlich die Verse 9 bis 11, wo es um Arme und Reiche geht. Wie passt das hier in diesen Kontext von Prüfungen hinein? Schauen wir uns die Verse etwas genauer an. Der Vers 9, er beginnt hier mit einem Aber, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist. Das heißt, es wird hier ein Bezug hergestellt zu den Versen, die schon davor waren. Und in Vers 2 hat Jakobus seine Empfänger auch schon mit meine Brüder angesprochen, um dann auf die richtige innere Einstellung in Versuchungen hinzuweisen und es auszuführen. Nun in Vers 9 geht er einen Schritt weiter und greift ein ganz spezielles Thema auf, das wahrscheinlich damals noch viel mehr als heute für Differenzen, für Trennung in der Gemeinde, oft auch in der Gesellschaft geführt hat, nämlich die Frage von Arm und Reich, von angesehen sein und nicht angesehen sein. Für Jakobus ist klar, egal ob man viel oder wenig Geld hat, jeder hat mit seinen Herausforderungen und Prüfungen zu kämpfen. Jakobus ist sehr realistisch und er weiß, dass es zwischen Brüdern und Schwestern große Unterschiede in finanzieller Hinsicht und auch in gesellschaftlicher Hinsicht in der Stellung gibt. Und es ist auch heute nicht anders. Und deshalb macht er deutlich, als Jünger Jesu, als Nachfolger unseres großen Herrn, sollten all diese Unterschiede zwischen Arm und Reich keine Chance haben. Sie sollten beseitigt werden. Wir dürfen nicht daran festhalten, ob jemand arm oder reich ist. Wir sollten nicht darauf Wert legen, wie viel Ansehen er in der Gesellschaft hat oder nicht. Das darf nicht unsere Gemeinschaft stören, nicht unsere Zusammenarbeit in der Gemeinde beeinflussen. Die Menschen draußen, sie teilen die Welt gerne in Wohlhabende und in Ärmere ein und sie lassen das auch normalerweise die Menschen spüren. Mit Reicheren, mit Angeseheren geht man viel lieber um, hat man viel lieber Kontakt. Ihnen tut man lieber Gutes. Auf sie geht man vielleicht als erstes zu, auf die Armen schaut man aber eher ein bisschen verächtlich herunter. Schließlich liegen sie auch noch dem Staat auf der Tasche und so weiter und so fort. Und dem Apostel ist wichtig, für das Volk des Herrn gilt es nicht. Das sind die Gedanken des menschlichen bösen Herzens, aber nicht, wenn wir Jesus nachfolgen. Da sollen wir anders denken. Da kommt dieses Denken nicht in Frage. Jakobus ist nämlich ganz ein Mensch der Praxis und er stellt sich diesem Problem, dass auch unter Geschwistern des Herrn, unter Geschwistern der Gemeinde solches falsche Denken übereinander aufkommen kann. Und zwar nur aufgrund dessen, ob der eine ein bisschen ein schwereres Bankkonto hat und der andere ein bisschen weniger. Der andere mehr Ansehen im Beruf hat und der andere eben eher weniger. Wie schnell kann hier ein falsches Denken auch uns beeinflussen? Vielleicht merken es wir bisher noch gar nicht. Dass wir bestimmte Geschwister besser behandeln und andere eher aus dem Weg gehen. Jakobus hat deshalb beiden, den Armen wie den Reichen, etwas ganz Wichtiges zu sagen. Vers 9 sagt er, der Arme soll sich seiner Erhöhung rühmen. Vers 10, der Reiche seiner Erniedrigung. Erhöhung, Erniedrigung. Schauen wir uns zunächst die erste Aufforderung an für den Armen. Ein Mensch, der wenig Besitz und Ansehen in dieser Welt hat, er, sagt Jakobus, soll sich dahingehend rühmen, dass er mit himmlischem Reichtum erhöht worden ist. Warum? weil er in Christus alle Schätze bekommen hat. In Christus haben wir die großartigen geistlichen Reichtümer erhalten, von denen wir in Epheser 1, Kolosser 1 und auch an anderen Stellen nachlesen können. Und diese Tatsache muss sich der Arme ganz besonders in Versuchungen vor Augen halten, damit er nicht vom Neid aufgefressen wird, wenn er jeden Rappen mal wieder 10-mal umdrehen muss und überlegen muss, wie er alles bezahlt bekommt. Und vielleicht gleichzeitig sieht, wie andere Geschwister sich alles leisten können, was man sich nur vorstellt. In dieser Welt hier hat der Ärmere zwar nichts, worauf er stolz sein könnte, aber seine erhöhte Stellung in Christus, sie gibt ihm dennoch viel Grund zur Freude über all die Segnungen, über all die Reichtümer, die wahren Reichtümer, die Gott für ihn bereithält. Ein Reicher dagegen, sagt Jakobus, er hat mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Er muss sich nicht um das Überleben Sorgen machen, sondern er wird herausgefordert, die Vergänglichkeit seines Reichtums nicht zu vergessen. Denn all sein gut gehüteter Wohlstand, er vergeht ebenso schnell, wie das Gras verdorrt, wie die Blumen verwelken. Jakobus nimmt hier verschiedene Bilder, um zu verdeutlichen, nichts davon können wir festhalten. Es vergeht, es verwelkt, es verdorrt. Und darum soll der Reiche, das ist sein Aufruf hier von Jakobus, in Versuchungen nicht seines Reichtums sich rühmen, sondern er braucht eine demütige Haltung, eine demütige Gesinnung, die erkennt, dass seine ganze hohe Stellung in der Gesellschaft, sein ganzer Reichtum, den er angehäuft hat, vor Gott eigentlich nichts taugt. Es hat keinen Wert vor Gott. Es macht ihn nicht wertvoller, besser, schöner. Nein, der Reiche muss lernen, echtes Glück finde ich nicht in meinem Reichtum. Echte Zufriedenheit, vor allem echte Sicherheit gibt mir nicht mein Reichtum, auch wenn es äußerlich so suggeriert wird und an mich herangetragen wird von der Gesellschaft. Nur bei Gott kommt meine Ruhe wirklich zur Ruhe. Und da lösen sich auch alle Unterschiede zwischen Arm und Reich wieder auf, wenn es darum geht, unser Innerstes wirklich zur Ruhe zu bringen. Bei beidem, bei Arm oder Reich, kommt es also vor allem auf die richtige Perspektive an. Wir können diesen Zustand nicht ändern von heute auf morgen, aber wir können den Blickwinkel richtig justieren. Und in beiden Fällen, ob arm oder reich, muss unser Blick auf die Ewigkeit hin ausgerichtet sein. Denn in der Versuchung, da sind wir alle gleich. Wir leben alle von derselben Gnade. Egal, ob bei uns eher Armut oder eher Reichtum vorherrscht, beides sind Versuchungen des Glaubens. Und bei beidem brauchen wir vor allem Weisheit von oben, Weisheit von Gott, um damit richtig umzugehen, um siegreich daraus hervorzugehen. Worauf es nämlich wirklich ankommt bei solchen Prüfungen, das macht Jakobus dann in Vers 12 deutlich, ist, dass wir uns in der Anfechtung bewähren, die Anfechtung ertragen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Halte durch in Anfechtungen und hör nicht auf, Gott zu lieben. Halte durch in Anfechtungen und hör nicht auf, Gott zu lieben. Wir lesen nochmal diesen Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Durchhalten ist hier das entscheidende Stichwort in diesem Vers. Durchhalten in Anfechtungen. Wir hatten dieses Wort letztes Mal schon mal ein bisschen näher betrachtet, weil es in Vers 3 auch schon mal vorkam. Dieses Wort, das mit Ausharren, mit Durchhalten, mit Ertragen übersetzt ist. Es meint ein Darunterbleiben unter dem Joch, das Gott uns gerade auferlegt. Es meint ein Nicht-Ausbrechen aus der aktuellen Situation, die vielleicht sehr unangenehm für uns ist. Es meint ein geduldiges Warten, bis die Prüfungszeit wieder ein Ende hat. Und diese Aufforderung, vor allem mit der Geduld, klingt für uns wie aus einer anderen Zeit. In unserer Gesellschaft, wo alles wie auf Knopfdruck heutzutage funktioniert, indem wir kaum lange auf etwas warten müssen, da klingt es ja fast wie fehl am Platz. Wir sind es gewohnt, dass immer alles schnellstmöglich vonstatten geht. Heute bei Amazon bestellt, morgen habe ich mein Paket. Und wenn ich es nicht habe, dann rufe ich schon fast gleich an. Durch den Online-Zugriff auf Milliarden von Dokumenten, Musikdateien, Videos, Spielen, andere Materialien, ja, steht uns ja fast 24 Stunden die ganze Welt zur Verfügung. Die Welt des Wissens, des Entdeckens, des Einkaufens, des Kennenlernens, der Zeitvertreib, was auch immer. Sobald es um Wartezeiten geht, bekommen wir recht schnell die Krise, werden unruhig, werden hibbelig. Ich kenne das von mir ganz gut. Es fängt schon an bei der roten Ampel. Heute Morgen habt ihr es vielleicht schon erlebt. Die will einfach nicht grün werden. Ist doch Sonntagmorgen. Was brauchen wir überhaupt, eine rote Ampel? Ein verzögertes Paket, das nicht ankommt. Eine zu lange Warteschlange am Supermarkt kann uns auch schon manche Schweißperle bringen. Warten und geduldig sein, das sind eher Fremdworte in unserer Zeit. Es fällt uns schwer. Wir tun uns Mühe. Es macht uns Mühe. Und ich glaube, trotzdem gehören diese Dinge aus Gottes Sicht zum Christsein mit dazu. Der ganze Reifeprozess, in den Gott uns als Christen hineingestellt hat, er ist auf Zeit angelegt, nicht auf Schnelligkeit. Auf ganz viel Zeit. Und Gott hat diese Zeit. Ein Sonnenblumenkern zum Beispiel, es braucht eben auch seine Zeit, bis aus diesem kleinen Kern eine Blume in voller Pracht gewachsen ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Deshalb sagt Jakobus hier in Vers 12, glücklich wird der Mensch genannt, der die Anfechtung standhaft erduldet und erträgt. Denn wer durchhält, wer nicht aufgibt, wer Geduld hat, der wird bewährt, lesen wir hier. Solch ein Mensch, er unterstreicht damit, dass er nicht nur ein theoretischer Nachfolger Jesu ist, sondern ein praktizierender Christ. Er tut, was Gottes Wort uns aufträgt. Ja, hier meint es wirklich jemand ernst mit seinem Glauben, wenn jemand geduldig erträgt. Hier bewährt sich jemand. Ich merke bei mir selber oft, wie in solchen Situationen meine Leidensscheu oft zum Problem wird. Oft im Wege steht. Wer will schon gerne geläutert werden, beschnitten werden? Sowas tut weh. Und wie beim Zahnarzt will man sich doch diese Schmerzen gerne ersparen, irgendwie einen Bogen außenrum machen. Über das Ergebnis nach der Leidenszeit freuen wir uns natürlich alle. Am liebsten hätten wir es schon gleich. Aber die Zeit dazwischen, dieser Weg durch die Anfechtung, durch die Prüfung hindurch, der ist oft mit vielen Kämpfen verbunden, die uns so viel Mühe machen. Und Jakobus weiß darum, er ist ganz Mensch. Und deshalb nennt er uns hier einen wichtigen Schlüssel, der uns hilft, die richtige Perspektive gerade in diesen Zeiten der Anfechtung einzunehmen. Es ist hier zunächst die Rede in Vers 12 von der Krone des Lebens, die wer erhalten wird? Diejenigen, die ihn lieb haben, heißt es hier. Am Ende von Vers 12. Was auch immer wir unter der Krone des Lebens verstehen, also ob wir darunter verstehen, dass wir ein Leben in der Fülle heute schon auf Erden bekommen oder ob wir damit eher die Belohnung und Herrlichkeit im Himmel meinen, Das ist meines Erachtens gar nicht so der springende Punkt hier. Das Entscheidende an diesem Vers ist, lieben wir Jesus. Lieben wir unseren Herrn, der uns zuerst geliebt hat und sein Leben für uns hingegeben hat. Denn es ist die Liebe zu Christus, die den Gläubigen befähigt, Anfechtungen zu ertragen und darin vertrauensvoll auf Gott zu schauen. Es ist die Liebe zu Jesus, die uns hilft, durchzuhalten bis ans Ende, geduldig zu ertragen, nicht aufzugeben, nicht abzukürzen. Gottes Hände sind es, die uns durchtragen durch diese Zeiten der Anfechtung. Zusammengefasst heißt es an dieser Stelle, wenn wir über Bewährung des Glaubens und das Erdulden von Versuchung reden, dann muss dieser letzte Punkt uns ganz besonders klar sein. Die Motivation dahinter ist die Liebe zu Jesus. Das muss unser Motor sein. Ich liebe Jesus. Damit haben wir die ersten beiden Hilfsmittel für Zeiten der Versuchung schon kennengelernt. Das erste war, behalte die Ewigkeit im Blick und lass Geld nichts Trennendes sein. Und das zweite, halte durch in Anfechtungen, indem du Jesus liebst. Und das dritte Hilfsmittel lautet, denke richtig über deinen Gott. Denn er versucht uns nicht, sondern beschenkt uns. Lasst uns die Verse 13 bis 18 noch einmal lesen, um sie im Zusammenhang hier vor uns zu haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wie schon erwähnt, geht es in diesen Versen um Anfechtungen, die aus unserem Inneren herauskommen, aus unserem eigenen sündigen Herzen. Bisher in den ersten 8 Versen waren es eher allgemeine Anfechtungen und Erprobungen des Lebens, die auch von außen an uns herankommen. Und während Jakobus bisher eher tröstliche Worte verwendet hatte, wird nun sein Tonfall etwas strenger. Dennoch, glaube ich, sind es sehr wichtige Verse, denn wir lernen einerseits wichtige Aspekte bezüglich dem wahren Grund der Versuchung kennen. Und andererseits dürfen wir neu über das Wesen Gottes staunen. In Vers 13 beginnt Jakobus erst mit einer klaren Zurechtweisung. Mit einer Zurechtweisung gegen das falsche Denken, das sich wohl damals unter den Empfängern verbreitet hat. Nämlich, dass Gott das Problem ihrer Versuchung sei. Sie schoben die Versuchung einfach Gott in die Schuhe und lenkten damit von ihrer eigenen Sündhaftigkeit ab. Denn wenn Gott sie zur Sünde verführte, was konnten sie schon dagegen tun? Dann wären sie ja fein raus, denn sie sind nur das Opfer. Und diesen Leuten sagt Jakobus, stopp, halt! Hier liegt ein Irrtum vor. Ihr tappt völlig im Dunkeln mit diesem Denken, denn Gott versucht niemand zur Sünde. So wie Gott selbst nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt auch er keinen Menschen dazu. Jakobus macht klar, bei solchem Denken liegt ein falsches Gottesbild vor, das dringend korrigiert werden muss. Als der Vater des Lichts in Vers 17 heißt es dann, als dieser Vater hat Gott ganz andere Ambitionen, als ihr euch gerade ausdenkt. Er beschenkt uns mit vollkommenen Geschenken der Liebe, heißt es in Vers 17. Er überschüttet uns mit seiner Gnade. Aber eines, was er nicht tut, ist Menschen zur Sünde verführen. Der wahre Grund dieser Versuchungen, so stellt Jakobus hier klar, ist in unserer eigenen Sündhaftigkeit zu finden, Vers 14. Die menschlichen Begierden sind das Problem, nicht Gott. Diese Begierden in unserem Herzen, sie reizen, sie führen uns auf einen Weg, der zur Sünde führt. Und wir wissen es aus Römer 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde immer der Tod ist. Ja, wir führen uns selber dadurch ins Verderben. Diesen Versuchungen zur Sünde sollen wir deshalb mit aller Entschiedenheit widerstehen. So erklärt es Jakobus auch ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 4, Vers 7, dann noch viel ausführlicher, wo es vom Sinn darum geht, widersteht dem Teufel, den inneren Begierden, der Sünde, die euch lockt, und naht euch doch zu Gott. So naht er sich zu euch. Denn so flieht der Teufel, wenn wir uns in Gottes Nähe aufhalten. Dort hat Sünde keine Chance. Dort gibt es nur Licht. Und da, wo wir bereits uns versündigt haben, wo wir den Begierden nachgegeben haben, und das tun wir alle tagtäglich, das sollen wir Sünder uns wieder reinigen lassen. Auch das führt er im Kapitel 4 schön aus. Da sollen wir uns demütigen vor Gott, unsere Schuld bekennen, denn er vergibt so gerne. Jedes Mal wieder neu. Das ist die unglaubliche Botschaft des Evangeliums. Jesus nimmt die Sünder an. Und nicht nur einmal, sondern jeden Tag wieder neu. Jedes Mal, wenn wir hinfallen und wieder aufstehen, dürfen wir Gottes Gnade erleben in unserem Herzen. Und das alles hat seinen Grund darin, dass es bei dem Vater des Lichts keine Veränderung gibt. Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist nicht heute gnädig mit mir und morgen sagt er, also, Kerle, jetzt war es wirklich zu viel. Das Maß war voll, heute vergebe ich dir nicht mehr. Nein, es gibt keine Veränderung bei Gott. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht und Finsternis. Nein, er ist immer Licht. Gott ist immer rein. Gott ist immer heilig. Gott ist immer vollkommen und er ist immer gut. Glauben wir das? Glauben wir das in den Prüfungen, in den Versuchungen? Haben wir dieses richtige, wichtige Denken über Gott in unserem Kopf abgespeichert, um es dann parat zu haben, wenn die Sünde uns mal wieder niederwerfen möchte, wenn die Begierden uns verführen wollen? Gott ist treu. So sagt es auch Paulus in 1. Korinther 10, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Es gibt eine Grenze. Und dort heißt es so schön, Gott wird eine Lösung finden, damit wir jede Versuchung ertragen können. Er kennt die Lösung schon, wir kennen sie vielleicht noch nicht. Aber er weiß, wie wir da rauskommen, durchkommen. Und die Versuchung ertragen können. Prinzipisch ist die große, unendliche Liebe Gottes, mit der wir vor Grundlegung der Welt geliebt sind, dass er nie aufhört, uns immer wieder anzunehmen, uns immer wieder zu vergeben. Wegen dieser Liebe, so heißt es dann auch in Vers 18, hat er uns mit dem Wunder der Wiedergeburt beschenkt, dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe genannt werden. Und er will uns täglich, nach der erduldeten Versuchung, mit der Krone des wahren Lebens krönen, wie es in Vers 12 heißt. Dieses echte, erfüllte Leben, das nur er uns geben kann. Das ist der Gott der Bibel. Dieser gute, vollkommene Vater des Lichts. Kennen wir Gott als diesen guten, vollkommenen Vater des Lichts persönlich? Haben wir dieses Bild vor Gott, von Gott in unserem Herzen, wenn wir an ihn denken? Wir haben jetzt in den letzten beiden Predigten heute und über das erste Kapitel, glaube ich, ein Zweifaches zum Thema Prüfungen und Versuchungen lernen dürfen. Zum einen bei jenen Versuchungen, die von außen an uns herantreten, da sind wir aufgefordert, diese geduldig zu ertragen, durchzuhalten. Indem wir fest in unserer Liebe zu Gott bleiben. Mit gestärktem Glauben dürfen wir dann wieder daraus hervorgehen. Und das Zweite ist, bei den Versuchungen, die aus unserem Inneren kommen, also von unseren Begierden geleitet, da sind wir aufgefordert zu widerstehen. Die Äußeren sollen wir ertragen, bei den Inneren sollen wir widerstehen, Nein zur Sünde sagen, indem wir in Gottes Arme fliehen und uns ganz ihm unterwerfen. Dazu lädt Gott uns ein, auch in dieser Woche. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Vater, wir danken dir für deine unendliche Güte, für deine unendliche Liebe, die uns tagtäglich begegnet. Wie gut meinst du es mit unserem Leben, ja selbst wenn du uns durch Prüfungen, durch Anfechtungen hindurchführst. Du hast gute Ziele dahinter. Du möchtest uns prägen, uns dir ähnlicher machen. Und du siehst, wie schnell wir in diesen Herausforderungen den Blick auf dich verlieren. Wie wir nur noch das Dunkle um uns herum sehen und ja, dich aus dem Blick verlieren. Schenk, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, dass wir lernen, dass du größer bist als alles, was uns begegnen kann. Hilf, Herr Jesus, dass wir vor allem dich an erster Stelle haben, dass wir dich über alles lieben, dass wir von deiner Liebe immer wieder neu fasziniert sind und ja, dich wieder zurücklieben, Herr Jesus. Danke, dass du diese Liebe auch in unser Herz ausgegossen hast, von der wir immer wieder neu fasziniert werden dürfen, staunen dürfen, dir danken dürfen, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du mitgehst auch in diese neue Woche, in diese nächsten Tage, wo wieder neue Herausforderungen, Prüfungen warten. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir auf dich sehen, dass wir dir vertrauen. Ja, und dass wir Großes von dir erwarten, von diesem Vater des Lichts, weil du nur gut zu uns bist. Und bewahr uns vor diesen Versuchungen zur Sünde, wenn die Begierden wieder kommen und uns verleiten wollen, dass wir uns zu dir fliehen, Herr Jesus, dass wir uns zu dir nahen und bei dir Rettung und Hilfe suchen. Danke, dass du uns vorangehst und dass du unser großer Herr bist. Amen.